Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich nochmal mit uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen, um zu erwarten, dass du zu uns redest. Herr, und du siehst jeden Einzelnen, der hier ist, und ich bitte dich, dass du die Herzen öffnest durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich darum, dass du uns schenkst, dass wir auf dich schauen, auf deine Botschaft, auf dein Wort, und dass wir erkennen, was du für uns heute bereithältst. Herr, so segne du alles Reden, alles Hören zu deiner Ehre. Amen. Im vergangenen Jahr im Winter ist unser Warmwasserboiler kaputt gegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Da freut ihr euch morgens auf so eine schöne warme Dusche. Und ihr wartet ziemlich lange und es kommt kein warmes Wasser. Das ist ziemlich unangenehm. Weil man duschen muss, dann kalt duschen muss. Und wir haben das ein paar Mal erlebt, dass es eben nicht so zuverlässig gewärmt hat, der Boiler, dass wir immer zuverlässig warmes Wasser hatten. Und dann steht man morgens da drunter und ist irgendwie schon schockgefroren, bevor man überhaupt einen Fuß aus der Tür gesetzt hat. Und so ist es auch manchmal in der Bibel, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr die Bibel lest und dann die Botschaft der Bibel auf euch wirken lasst und denkt, das ist wie eine kalte Dusche. Da seid ihr schockgefroren, da denkt ihr, boah, da friert mir ja alles, das ist ja nicht so eine warme Dusche, wo die Liebe Gottes auf euch niederströmt, wo ihr denkt, oh, das ist ja, da wird ja das Herz richtig schön warm. Und solche Botschaften, solche kalten Duschen, gehören auch zur Bibel dazu. Und heute Morgen möchte ich euch den Temperaturen angepasst auch solch eine Botschaft zumuten. Eine kalte Dusche werdet ihr heute Morgen erleben. Und wir wollen auf das Buch Jeremia gucken. Auf das Buch Jeremia und auf den Propheten Jeremia wollen wir gucken. Und das kalt Duschen, das seid ihr vielleicht nicht gewohnt, es sei denn, ihr kennt Wim Hof und seine Methode. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Wim Hof. Wim Hof ist ein Extremsportler. Das ist einer, der bei Minusgraden, bei kaltem Wetter mit Barfuß im Schnee rumläuft oder unter Eisschollen herschwimmt. Und seine Methode, seine Wim Hof-Methode, besagt Folgendes. Das Wichtigste bei der Methode ist, es geht darum, entspannt mit Kälte umzugehen und nicht zu verkrampfen, um die meisten Vorteile für Körper und Geist herauszuholen. Insbesondere langes Ausatmen hilft, den Vagusnerv zu stimulieren und trotz Kälte entspannt zu bleiben. Also das kann man trainieren, so heißt es in dieser Methode. Und dieser Wim Hof, der macht halt diesen Extremsport, mit Kälte umgehen zu lernen. Und Israel, an denen Jeremia die Botschaft richtet. Israel hat sich an diese kalten Duschen gewöhnt und hat nicht nur sich an die Kälte gewöhnt, sondern das Herz scheint von den Israeliten eingefroren zu sein. Und ich hoffe, dass es euch nicht so geht, wenn Gott euch kalte Duschen zumutet, dass ihr irgendwann in eurem Herzen abstumpft und euch verhärtet und innerlich kalt werdet. Bei Israel war das der Fall. Sondern wir wollen versuchen, so wie Jeremia auf kalte Duschen zu reagieren. Jeremia, er ist stärker geworden, als er in seinem Leben kalte Duschen erlebt hat. Wim Hof, seine Methode oder sein Motto lautet, you are stronger than you think you are. Also, du bist stärker, als du glaubst. Und das hoffe ich, dass wir das tun, wenn wir kalte Duschen in unserem Glaubensleben erfahren, dass wir dann erleben, dass es unser Glauben stärker macht und dass wir nicht unsere Herzen verstocken, dass wir nicht unsere Herzen einfrieren lassen. Ich möchte euch einen Text lesen aus Jeremia Kapitel 2, den Vers 19. Und da steht, und das ist an Israel gerichtet, deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Ich weiß nicht, ob du solche Botschaften an dein Herz heranlässt. Du fragst dich vielleicht manchmal, warum du mit deinem Leben irgendwie in Sackgassen geraten bist, dass es nicht mehr vor und nicht mehr zurückgeht. Und manchmal denkst du, oh, es ist ja ganz schön schwer in meinem Leben. Und oftmals erlebe ich das, wenn ich mit Menschen rede, wo es nicht mehr vor und nicht mehr zurückkommt, die genau das erleben, was hier in Jeremia 2, Vers 19 steht. Es ist eure Schuld, dass Gott euch nicht mehr segnet. Es ist eure Schuld, dass ihr nicht mehr im Glauben vorwärts kommt. Warum? Weil ihr die Gemeinschaft mit Gott verlassen habt. Weil ihr mit Jesus auf Distanz gegangen seid. Weil ihr keine Beziehung mehr mit dem Heiligen Geist pflegt. Also da merken oft Menschen, dass sie mit Gott nicht mehr in Beziehung sind, dass die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr so eng ist. Aber es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an ihnen, an ihrem Lebenswandel. Dadurch, dass sie Gott nicht mehr gehorsam sind, dass sie Gott nicht mehr in ihrem Leben die erste Priorität geben. Und dann fragen sie, warum segnet Gott nicht mehr? Warum ist Gott in meinem Leben nicht mehr spürbar, nicht mehr erlebbar? Und die Antwort könnte sein, deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst. Wir wollen zuerst auf Jeremia, den Propheten, gucken. Das Buch Jeremia ist ein Buch wie kein zweites in der Bibel, weil in diesem Buch ein Schreiber schreibt, von dem viele Gefühle, viele Emotionen, viele Gedanken geteilt werden, wie in keinem anderen biblischen Buch. Und Jeremia ergibt uns einen Einblick in sein tiefstes Inneres, in das, was ihm Not macht, in dem, was ihn beschäftigt. Aber es ist nicht nur ein biografisches Buch, sondern es beschreibt auch die Geschichte Israels zu einem Zeitpunkt, wo das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt worden ist, wo es dem Volk Israel nicht so gut geht, wo das Volk Israel mit seinem Leben in Sackgassen geraten ist, wo es gesagt hat, wir werden uns bewusst von Gott abwenden, wir brauchen Gott nicht. Aber es ist auch ein prophetisches Wort, wo Gott sagt, ich schicke dich, Jeremia, zu dem Volk Gottes, um ihnen meine Worte, meine Gedanken, meine Absichten zu verkündigen. Ich weiß nicht, ich finde das ganz interessant, wenn in der Bibel Namen beschrieben werden, dann haben sie oftmals Bedeutung oder treffen den Kern der Botschaft sehr häufig. Und Jeremia, das heißt so viel wie übersetzt wie Jahwe wirft nieder. Und da musste ich denken an meinen Sohn, der ist jetzt 15 Jahre, aber es gibt so, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Väter seid, zwischen Vätern und Söhnen gibt es dann immer so ein Kräftemessen, so ein Ringen. Da wollen die Jungs wissen, ob sie stärker sind als ihr Vater. Und so ist das immer wieder, dass von klein auf schon mit 3, 4 fangen die an und sagen, Papa, wir wollen zusammen ringen und ich werde dich jetzt besiegen. Und bis heute, also dauert nicht mehr lange, aber bis heute ist es noch so, dass ich meinen Sohn niederringen kann. Ja, dass wir von Zeit, es ist bis heute so, dass wir von Zeit zu Zeit mal ein Kräftemessen machen. Und da muss ich an Jeremia, an den Namen denken. Da muss ich daran denken, dass da steht, Jahwe ringt nieder, er wirft nieder. Und das passt auf die Situation von Israel. Sie legen sich immer mit Gott an, sie versuchen immer wieder ein Kräftemessen mit Gott, aber am Ende gewinnt Gott. Am Ende werden sie merken, das Volk Israel muss sich dem starken Gott unterwerfen. Sie verlieren das Kräftemessen. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht manchmal in vielen Leben von Christen so, dass sie ein Kräftemessen mit Gott machen, dass sie ein Kräftemessen mit der Bibel machen und denken, sie sind schlauer, sie sind stärker als Gott, als die Bibel, aber am Ende müssen sie merken, das haut nicht hin. Die Autorität und die Stärke der Bibel ist viel stärker als wir Menschen. Und deshalb die Frage, unterwirfst du dich der Autorität Gottes in deinem Leben? Unterwirfst du, unterstellst du dich der Autorität der Bibel? Und das nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in allen Bereichen deines Lebens? Und das sind schon so kalte Duschen, die damals Jeremia auf das Volk Israel niederregnen lassen hat, aber auch, wenn wir die Bibel lesen, werden wir immer mit solchen kalten Duschen auch konfrontiert. Jeremia ist ein Prophet, der ziemlich früh von Gott berufen worden ist. In Jeremia Kapitel 1, Vers 6, da ringt auch Jeremia mit Gott und sagt, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, und jetzt kommt es, denn ich bin zu jung. Ich bin doch eigentlich zu jung. Du schickst mich als jungen Prophet zu gestandenen Männern, die schon lange mit Gott, mit dem Wort Gottes unterwegs sind. Was soll ich ausrichten, ich als junger Kerl? Ich tauge nichts dazu zu predigen. Ich tauge nichts, Prophet zu sein. Ich tauge nichts, dein Wort weiterzugeben. Und dann sagt Gott, es ist keine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage des Gehorsams. Unterstellst du dich gehorsam meiner Autorität? Unterstellst du dich gehorsam meinem Wort? Und wenn wir die Bibel angucken von ganz Anfang bis ganz Ende, dann werden wir immer wieder sehen, dass Gott junge Menschen beruft. Wir sehen zum Beispiel den Jeremia, im Neuen Testament ist es Maria und Josef. Also Maria und Josef, sie waren Jugendliche und Gott vertraut Maria den Heiland der Welt an. Und wir sehen Timotheus, ein ganz junger Kerl, der berufen worden ist, Gemeindeleiter zu sein. Und Paulus, dieser alte, erfahrene Theologe, er vertraut dem jungen Timotheus Gemeinden an, sie zu betreuen, sie zu begleiten, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Und deshalb, die Bibel sagt nicht, es ist eine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage, stellst du dich mir ganz zur Verfügung? Und Jeremia macht das. Und ich weiß nicht, wie oft er das bereut hat, Ja zu sagen. Und wir lesen das dann in Kapitel 16, dass er einen bestimmten Auftrag hat. Er soll zum Volk gehen und er soll das Volk Israel warnen. Und ich möchte euch Jeremia 6, Vers 16 lesen. Da steht, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg war, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jeremia als Prophet hat die Aufgabe, das Wort Gottes weiterzugeben. Also Jeremia sagt nur das weiter, was Gottes Wille für das Volk Gottes ist. Und der Wille für das Volk Gottes und für uns heute ist, dass wir uns zurückerinnern an die Wege Gottes, die er schon damals mit dem Volk Israel gegangen ist. Dass wir in die Bibel schauen sollen und gucken sollen, wie und welche Wege ist Gott mit den Menschen gegangen. Im Neuen Testament wird das nochmal aufgegriffen. In Römer Kapitel 12, Vers 2, da steht was Ähnliches und ich möchte euch diesen Vers lesen. Da steht, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Viele Menschen, viele Ausleger, viele Pastoren sagen immer wieder, ja, wir sollen anders sein als die Welt. Aber das meint das in erster Linie nicht. Es gibt mehrere Worte, einmal das Wort Kosmos und einmal das Wort Äon, wenn von der Welt die Rede ist. Und hier steht das Wort Äon. Und das Wort Äon meint so viel wie, wir sollen nicht uns einem gewissen Zeitabschnitt anpassen. Also wenn man das auf heute übertragen würde, heißt das so viel wie, passt euch nicht dem Zeitgeist an. Das heißt nicht, dass wir uns der Welt anpassen sollen, Also, dass wir uns von der Welt fernhalten sollen, ein klösterliches Leben führen sollen oder so wie die Amish People in Amerika sind sie noch, dass wir uns von allem Fortschritt oder so zurückhalten sollen. Darum geht es nicht, sondern wir sollen das Denken unseres Zeitabschnittes nicht übernehmen. Was bedeutet das ganz, ganz, ganz konkret? Ich weiß nicht, ob ihr politische Talkshows verfolgt oder politische Reden. Wenn nicht, erzähle ich euch ein bisschen, was da vorkommt. Da sitzen zwei Politiker von unterschiedlichen Fraktionen an einem Tisch. Sie reden über das gleiche Thema, aber wenn man die beiden Aussagen oftmals gegenüberstellt oder miteinander vergleicht, wird man merken, die Fakten, allein die reinen Fakten stimmen nicht überein. Also selbst die Zuschauer merken, irgendjemand von denen muss lügen, weil entweder stimmt das oder das andere stimmt. Und das ist was mir sehr häufig begegnet, dass viele Politiker, aber nicht nur in der großen Politik, sondern auch in der Kommunalpolitik sagen, wir müssen ehrlicher werden. Also der Umgang mit der Wahrheit ist heute ein Riesenproblem. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft hindurch. Ja? Ein Schlagwort, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja? Das heißt, wir müssen uns fragen, sind wir noch auf dem Weg der Wahrheit? Haben wir uns noch der Wahrheit verpflichtet? Bist du als Christ einer, auf dessen Wort man sich verlassen kann, der zuverlässig ist, der treu ist in dem, was er sagt? Und da muss ich merken, und ich habe den Eindruck, das hat Corona so ein bisschen mit sich gebracht, dass man sich nicht mehr auf das Wort verlassen kann. Früher, vor Corona, hatte ich noch den Eindruck, wenn ich gesagt habe, ich komme irgendwo hin, dann war das fest. Dann konnte man sich darauf verlassen. Heute ist es viel, viel leichter, nach Corona irgendeine Veranstaltung abzusagen oder zu sagen, ach ja, ich habe gerade einen Schnupfen, ich komme nicht. Also die Frage ist, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, kann man sich auf dich und dein Wort verlassen? Lebst du ein wahrhaftiges Leben, auf das man sich verlassen kann? Jesus Christus hat selbst gesagt, er ist die Wahrheit. Und wenn du nicht wahrhaftig bist und wenn du nicht, heute wird man vielleicht sagen, authentisch lebst, dann lebst du nicht wie Christus. Dann verleugnest du die Wahrheit, dann verleugnest du Jesus Christus in deinem Leben. Und das ist ein Punkt, wo ich merke, damit haben nicht nur die Politiker zu kämpfen, sondern wir auch in den Gemeinden, wir auch als Christen, dass wir merken, dass wir nicht mehr der Wahrheit verpflichtet sind. Es gibt noch viel anderes zu sagen, wo wir uns nicht dem Zeitgeist anpassen sollten. Zum Beispiel, wenn ich mir die Politik angucke, dann sehe ich ganz schön düster für das biblische Familien- und Ehebild und die Ehestrukturen und die Familienstrukturen. Wenn ihr mal guckt, wie die Politik aufgestellt ist, dann stärkt das nicht unbedingt unsere Ehen und unsere Familien. Ich habe am Wochenende ein Seminar gehalten und auch mit Diskussionen und sowas. Und dann ist mir wieder ganz neu bewusst, welchen Stellenwert oder welchen geringen Stellenwert Frauen und Mütter haben. Also wo wird eigentlich noch das Muttersein in unserer Gesellschaft hochgehalten? Wo wird das noch gefeiert, dass Frauen sich um ihre Kinder aufopferungsvoll kümmern? Das wird heute nicht mehr als hochwertig angesehen. In weiten Teilen der Politik und in weiten Teilen unserer Gesellschaft. Da wird man komisch angeguckt, wenn man sagt, man möchte sich nur als Mutter um seine Kinder kümmern. Und das prägt uns auch als Gemeinden. Das prägt uns als Gesellschaft. Und ich verspreche euch, das ist nicht gut. Und von der Ehe ganz zu schweigen. Also welche Modelle in Ehe heute gut geheißen werden und welche auch standardmäßig irgendwo in unserer Gesellschaft vorkommen, das stärkt nicht unsere Ehen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Dafür kenne ich eure Gemeinde zu wenig, aber wir haben einige in unserer Gemeinde Christen, die auch Patchwork leben, also Patchwork-Familien, wo es bis zu 6 Oma und Opas gibt. Und da frage ich mich, oder nein, das sagen die mir. Die sagen mir, das ist nicht leicht. Und gerade an Weihnachten ist es nicht leicht. Also wie kriegst du das, die Feiertage, Weihnachten, allen gerecht zu werden? Also wie teilt man die Kinder auf, dass Weihnachten irgendwie gerecht aufgeteilt wird und das schön gefeiert wird? Und ich habe mit einem, ich glaube, der ist 11 Jahre jetzt, habe ich mit einem Jungen gesprochen, das war aber schon im Oktober, und ich habe mich gefragt, bald ist Weihnachten, deine Eltern haben sich gerade getrennt, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und dieser Junge hat unter Tränen gesagt, ich wünsche mir, dass Mama und Papa unterm Weihnachtsbaum sind. Dass wir gemeinsam Weihnachten feiern. Wie schlimm muss es sein, wenn viele Kinder feiern nicht mit ihrem Mama und Papa unterm Weihnachtsbaum. Und wie schlimm muss es sein, für diesen Jungen irgendwann im Alter Weihnachten zu feiern, weil er von Kindesbeinen mitgekriegt hat, ich wurde an Weihnachten enttäuscht, weil nicht Mama und Papa gemeinsam mit mir Weihnachten gefeiert haben. Und wir merken, dass das aber der Zeitgeist ist, dass das unsere Gesellschaft trennt und spaltet, dass wir nicht mehr eine starke Familie und starke Ehen haben. Und deshalb sagt Paulus, und das sagt auch damals Jeremia, passt euch nicht dem Zeitgeist an. Guckt auf die alten Wege, die ich euch vorgegeben habe. Ihr müsst nicht immer wieder neue Wege finden, sondern das Alte, das ist nicht nur alt, sondern auch bewährt. Und auf diesen Wegen werdet ihr gehen können, ohne in Sackgassen zu geraten. Und Jeremia, er verkündigt das. Und was erlebt er? Er erlebt, dass niemand auf ihn hört. Ich habe nochmal Jeremia 6, Vers 16 jetzt für euch mitgebracht und ich werde ihn vollständig zitieren. Der Vers geht nämlich weiter. Aber sie sprechen, das Volk, wir wollen es nicht tun. Also Jeremia verkündigt ihnen 40 Jahre lang das Evangelium und das Volk Israel sagt immer, es interessiert uns gar nicht, was du sagst. Wir wollen nicht nach dem Wort Gottes leben. Und das ist das, was ich in vielen Gemeinden immer wieder merke, was mir viele Christen vielleicht nicht sagen, aber dementsprechend leben. Sie sagen, ist mir doch egal, was die Bibel sagt. Und ich mache euch das mal an einem Beispiel deutlich, dass es Menschen gibt, das kennt ihr vielleicht auch, die sagen, ja, das steht in der Bibel, aber Gott hat mir klar gemacht, dass es für mich nicht gilt. Und das erlebe ich total häufig. Oder dass Menschen sagen, ja, das steht in der Bibel, aber bei mir ist das anders. Bei mir ist die Situation ganz, ganz anders. Und dann muss ich sagen, nein, es ist bei dir nichts anderes, als bei allen anderen auch. So besonders bist du gar nicht, dass es bei dir anders sein sollte und dass Gott für dich nochmal eine extra Bibel schreibt. Nein, das Wort Gottes ist für jeden Einzelnen verbindlich. Und Jeremia, er verkündigt das 40 Jahre lang und immer wieder bekommt er die kalte Dusche. In Kapitel 11, Jeremia 11 wird beschrieben, dass die Nachbarn ihn angreifen und ihn ablehnen. In Kapitel 12 sind es die Verwandten, die Jeremia ablehnen. In Kapitel 20 ist es so, dass die Priester und Propheten des Volkes Israel ihn ablehnen. In Kapitel 20 ist es auch so, dass die Freunde ihn ablehnen. Die Könige legen ihn ab. Und irgendwann, und das lesen wir 6-mal, redet Jeremia in dem Jeremia-Buch von seinen inneren Nöten, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, noch so eine kalte Dusche und ich zerbreche. Und stellt euch das mal vor, dass ihr euer Glauben lebt und ihr kriegt Ablehnung von euren Nachbarn, von euren Verwandten, von eurer Familie, von allen Leuten um euch herum. Dann wird's ganz schön einsam um euch. Und glaubt mir, es gibt viele Jeremiasse, Plural von Jeremia. Es gibt mehrere Jeremia in den Gemeinden, die in ihrem Umfeld auf verlorenen Posten stehen und denken, bin ich der einzige Gläubige hier? Bin ich der einzige, der das Wort Gottes wirklich ernst nimmt? Und bei Jeremia ist es nicht nur dabei geblieben, dass er abgelehnt wurde. In Kapitel 20 wird beschrieben, dass er wirklich Schläge einstecken muss. In Kapitel 37 steht, dass er im Gefängnis gesteckt wurde. In Vers 36, es wurde ein Mordanschlag gegen ihn geplant. In Vers 43, er wurde verschleppt in Gefangenschaft. Also, das muss er erleiden. Das war Christenverfolgung schon damals im Alten Testament und das durch das eigene Volk, auch durch die Israeliten. Und das finde ich ganz spannend, dass Jeremia sagt, ich halte trotzdem fest. Und vielleicht sitzt du heute hier und du begleitest Personen und bekommst immer wieder diese kalten Duschen ab. Dann darfst du dich auf den Punkt 3 freuen, auf die warme Dusche. Ich möchte aber nochmal zu Punkt 2 kommen, die kalte Dusche für das Volk Israel. In Kapitel 2 des Jeremia-Buchs oder ab Kapitel 2 werden einzelne Predigten von Jeremia werden weitergegeben. Und ich möchte euch einen Auszug aus einer Predigt von Jeremia weitergeben. Die steht in Jeremia Kapitel 2 ab Vers 23. Da steht: Wie könnt ihr behaupten, das stimmt nicht? Wir haben nichts Böses getan. Wir sind nie anderen Götzen nachgelaufen. Mach dir doch klar, dass du ihn in den Tälern getrieben hast. Führe dir dein Unrecht vor Augen. Wie eine junge Kamelstute benehmt ihr euch, wie toll hierhin und dorthin rennen. Wie eine wilde Eselin in der Brunftzeit, die an die Freiheit der Steppe gewöhnt ist. Sie schnappt vor lauter Gier nach Luft und ist nicht zu halten. Die Hengste brauchen nicht lange nach ihr zu suchen, denn sie ist brünstig und lässt sich gerne finden. Pass doch auf, dass du deine Füße nicht wund läufst und achte darauf, dass du nicht verdurstest. Aber du winkst ab und sagst, deine Ermahnungen sind zwecklos. Ich liebe nun einmal die fremden Götter. Es gefällt mir, ihnen nachzulaufen. Das ist ein Auszug aus einer Predigt, die Jeremia häufig gepredigt hat. Also, wenn ihr das hört, vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum Jeremia keine Freunde hatte, warum er auf verlassenem Boden ist, weil Jeremia das dem Volk weiter sagt und immer wieder vorhält, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr seid mit eurem Leben in die Sackgasse geraten. Kehrt um. Erneuert euer Leben. Und was macht das Volk Israel? Hier steht es, uns gefällt es, diese Wege zu gehen. Und es geht noch weiter. Wir lesen dann, dass in Kapitel 7 das Volk sagt, wir leben zwar so und haben keine Lust, die Wege Gottes zu gehen, aber wir erwarten trotzdem, dass Gott uns segnet. Wir erwarten trotzdem oder haben den Anspruch, dass Gott weiterhin gnädig auf uns herabsieht. Und das ist das, was mir sehr häufig begegnet unter Christen, dass sie sagen, ich gehe meinen eigenen Weg und auf der anderen Seite erwarten sie, dass Gott ihnen Gutes tut in ihrem Leben. Und Jeremia sagt, das passt nicht. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass Gott euch Gutes tut, wenn ihr überhaupt nicht nach diesem Gott fragt. Ihr könnt nicht sagen, ich habe keine Lust auf Gott, mit Gott durch unser Leben zu gehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchtet ihr die Segnung Gottes erfahren. Und sie sagen in Kapitel 18, da sagen sie, unsere Sünde, unsere Wege werden sowieso keine Konsequenzen haben. Gott ist es vollkommen egal, wie wir leben. Ja? Wird doch alles nicht so schlimm sein. Das ist auch ein Satz, den ich in letzter Zeit immer wieder höre. Es wird schon wieder. Es wird alles nicht so schlimm sein. Und da sage ich nein. Gott sagt, das wird nicht wieder. Wenn ihr so weitermacht, wird es immer, immer, immer schlimmer. Und es wurde für das Volk Israel schlimmer, sie sind dann in Gefangenschaft geraten. Und Gott, er bürstet die ganze Kultur und die Wege des Volkes Israel, bürstet er gegen den Strich und sagt, nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Es gibt einen Punkt, wo selbst Gott der Geduldsfaden reißt. Und das macht er dem Volk Israel klar, indem er sie, ja, das ist mehr als eine kalte Dusche, das ist schon eine Eistonne, wo er sie dann nach Ägypten, in die babylonische Gefangenschaft geführt hat. Und die Bibel warnt uns immer wieder davor, Gottes Erbarmen, Gottes Geduld und Gottes Güte nicht leichtfertig hinzunehmen. Nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern zu sagen, dein Tun, dein Verhalten hat Konsequenzen. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du jetzt hier und brauchst auch diese kalte Dusche und brauchst, dass Gott dir heute Morgen sagt, kehr um von deinen falschen Wegen. Nimm mich wieder ernst. Fang an, meinen Willen in deinem Leben umzusetzen. Das war die kalte Dusche für das Volk Israel. Ich möchte jetzt zu der warmen Dusche kommen. Und das kennt ihr vielleicht auch. Die Ärzte sagen, das Immunsystem ist gestärkt, wenn man manchmal warm, manchmal kalt, manchmal warm, manchmal kalt duscht. Deshalb ist es auch ganz gut, vielleicht jetzt nochmal eine warme Dusche zu kriegen. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu Jeremia 6, Vers 16. Da steht diese Verheißung, so werdet ihr Ruhe finden. Also nochmal, besinn dich auf die alten Wege. Besinn dich auf die guten Wege, die Gott gezeigt hat und ihr werdet Ruhe finden. Das finden wir auch im Neuen Testament. Jesus hat das selbst gesagt. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, da sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Und dann, so werdet ihr Ruhe finden. Bei Jesus Christus wirst du Ruhe und Frieden finden. Warum? Weil Jesus selbst im Epheserbrief sagt, er ist unser Friede. Er ist unser, und jetzt dieses hebräische Wort, er ist unser Shalom. Er, der nicht nur diesen äußeren Frieden bringt, sondern auch den inneren Frieden bei dir in deinem Herzen. Und deshalb ist dieser Frieden und diese Ruhe geknüpft daran, dass wir auf den richtigen Wegen gehen. Nicht jeder Weg, den du gehst, wird zu diesem Frieden führen. Nicht alle Wege führen zum Frieden, sondern nur den Weg, den Gott vorgibt. Und das ist diese Verheißung, an die wir uns klammern können. Wenn du dich an Jesus Christus hältst, wenn du ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes führst, dann wirst du merken, wie du Ruhe findest, wie dein innerer Kampf, dein innerer Krieg zum Frieden wird. Und Jeremia ist voll, und das Buch könnt ihr mal durchlesen, den Propheten Jeremia, voll von Bildern. Und Gott hat für Jeremia auch eine warme Dusche. Und vielleicht ist das auch, wenn du dich mit Jeremia gerade identifizieren kannst, das für dich ein Trost, ein Zuspruch. Ich möchte mit euch zusammen Jeremia Kapitel 12 lesen, den Vers 5. Da steht, wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen wirst? Was heißt das? Ich habe mir das mal bildlich vorgestellt, was hier steht. Und dann habe ich doch mal geguckt im Internet, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber wenn du läufst, also nein, nicht du, ich weiß ja nicht, wie schnell du bist, aber ein Mensch, wenn er läuft, läuft ungefähr 13 km/h. Und ein Pferd dagegen, ein Rennpferd, 71 km/h. Das ist das Fünffache, was ein Pferd laufen kann im Gegensatz zu einem Menschen. Und wenn ihr jetzt nochmal den Vers anguckt, Jeremia Kapitel 12, Vers 5, dann finde ich das ganz erstaunlich. Gott sagt zu Jeremia, du hast jetzt schon genug? Und das, was ich dir bisher zumute, das ist eigentlich nur die Geschwindigkeit von einem Fußgänger. Aber eigentlich will ich mit dir mit Rossen laufen. Also du brichst schon zusammen, wenn du von deinen Freunden und von jemand anders abgelehnt wirst, aber ich will eigentlich noch viel, viel schneller mit dir laufen. Ich habe noch viel, viel mehr mit dir vor. Und das finde ich so faszinierend an Gott. Er sagt, du kannst eigentlich noch viel, viel mehr. Und jetzt möchte ich nur auf das Motto von dem Wim Hof zurückkommen. Er sagt, you are stronger than you think you are. Also du bist viel, viel stärker, als du meinst. Und das erlebe ich auch immer wieder in meinem Dienst, in meinem Leben als Christ. Ich merke, Gott trägt mich durch. Und wenn ich denke, es kann nicht mehr schlimmer werden und es dann doch schlimmer kommt, merke ich, ich bin viel, viel stärker, als ich gedacht habe. Und das ist ein Phänomen, was ich nur auf die Gnade und die Stärke Gottes zurückführen kann. Dadurch, dass der Heilige Geist mir immer wieder die Kraft gibt, die ich brauche. Und das sagt Gott. Er sagt das als Ermutigung. Du denkst, du kannst nicht schneller laufen. Du denkst, du kannst nur so schnell laufen, wie ein Fußgänger läuft, aber ich will mit dir mit Rossen laufen. Wie mit Rossen laufen. Und das möchte ich dir als warme Dusche mitgeben. Gott möchte dich stärken, so dass du schneller laufen kannst, dass du mehr ertragen kannst, als du meinst, ertragen zu können. Und ich möchte das nochmal biblisch ein bisschen verständlich machen. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, ich schenke dir das einfach, sondern es ist auch an eine Bedingung geknüpft, warum Jeremia zum einen so kraftlos war und warum er auch dann Stärke gekriegt hat. In Sprüche 24, Vers 10 steht, zeigst du dich schlaff an dem Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft gering. Natürlich, logisch, oder? Also wenn ich mit der Kraft am Ende bin, dann bin ich auch müde, dann bin ich auch schlaff. Aber die ganze Bibel, sie sagt uns, wo unsere Kraftquelle ist. Wir lesen das zum Beispiel in Epheser 6, Vers 10, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Bibel sagt immer, wir bekommen unsere Stärke durch Gott. Das hört sich sehr theoretisch an. Ich mache das aber noch praktischer, weil die Bibel das noch praktischer macht. In Daniel Kapitel 11, Vers 32 steht einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Da steht, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und dementsprechend handeln. Das heißt, deine Stärke bekommst du dadurch, dass du Gott kennenlernst, immer mehr kennenlernst. Wer ist Gott eigentlich für dich? Ich weiß nicht, wann du das zuletzt gemacht hast, wann du dich damit beschäftigt hast, wer Gott eigentlich ist. Und jetzt denkst du, ja, ich bin schon ein alter Hase im Glauben, das habe ich schon mal irgendwann gemacht. Vor 20, 30, 40 Jahren und in der Bibel steht ja, Gott ändert sich nicht, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Aber du wirst merken, wenn du dich heute mit Gott nochmal ganz neu beschäftigst, wird das eine tiefere Perspektive bekommen, als noch vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Ganz einfach, weil du mehr Lebenserfahrung bekommen hast, weil du mehr erlebt hast mit Gott und in deinem Leben, aber auch, weil deine Situation sich völlig verändert hat. Die Situation, in der du heute bist, ist nicht mehr dieselbe wie noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Und deshalb sage ich, du musst Gott eigentlich immer wieder neu kennenlernen. Und ich glaube, im tiefsten ist es auch das Gebot, was uns bei den 10 Geboten übermittelt wird. Wir sollen uns keine Bilder von Gott machen. Wir sollen nicht denken, wir haben uns mal mit Gott beschäftigt und jetzt wissen wir, wie Gott ist. Weil dann machen wir uns ein Bild von Gott. Dann stecken wir in eine Schublade, Gott in eine Schublade und sagen, so ist Gott. Und damit haben wir Gott festgelegt. Und das darf nie passieren. Sondern es ist wichtig, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, wer ist Gott eigentlich? Dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass er souverän ist, dass er liebevoll ist. Wann hast du dich zuletzt mal mit Gott beschäftigt? Und uns allen ist klar, dass jede Beziehung es nötig hat, dass wir uns mit dem anderen beschäftigen. Keine Ehe wird dauerhaft standhalten, wenn wir nicht lernen, unseren Partner immer mehr kennenzulernen. Und nochmal in der Pädagogik und in der Forschung heißt es, dass jeder Mensch sich alle 7 Jahre komplett erneuert. Vom Verhalten her, von dem, was er für Gewohnheiten hat und so weiter und so fort. Und deshalb frage ich dich, wann hast du zuletzt in deine Gottesbeziehung investiert? Und hast du Gott nochmal ganz neu kennengelernt? Und das wünsche ich euch. Und ich habe gemerkt, ich muss das auch machen. Für mich als Pastor ist das einfach. Ich habe jetzt eine Predigtreihe über das Wesen Gottes angefangen in der FEG Eberbach, sodass ich mich nochmal ganz, ganz neu mit dem Wesen und mit Gott beschäftige. Und ich wünsche euch das auch, dass ihr euch nochmal ganz neu die Bibel zur Hand nehmt und über Gott lernt, wer er eigentlich ist für euch. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns kennt. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der heilig, gerecht, dass er liebevoll, barmherzig und treu ist. Herr, du siehst uns heute Morgen hier und du siehst, wem diese Predigt wie eine kalte Dusche den Rücken runtergelaufen ist. Und ich danke dir dafür, dass bei dir Umkehr möglich ist, dass bei dir Vergebung möglich ist, dass bei dir ein Neuanfang möglich ist. Und so bitte ich dich darum, dass wir nach Hause gehen und unsere Beziehung zu dir nochmal auf den Prüfstand stellen und fragen, Herr, wo steht unsere Beziehung? Herr, was möchtest du mit meinem Leben? Herr, und ich bitte dich darum, dass wir ganz neu unser Leben und unsere Wege dir anvertrauen und unter deine Autorität stellen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns stärken möchtest durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich darum, dass wir aus den Sackgassen unseres Lebens herauskommen, um dir die Ehre zu geben in all dem, was wir tun und in all den Wegen, die wir gehen. So segne du uns. Amen.